Hallo Martin, schöne Grüße aus Hamburg. Wir haben den 15. Mai heute. Guten Morgen.
Guten Morgen, Julia. 15. Mai und wir sind relativ früh dran. Es ist 9 Uhr morgens.
Ja.
Muss schon sagen, für mich sehr früh.
Für dich sehr früh. Naja, du bist ja nachts öfter mal auf.
Ja, genau. Ich hab mich jetzt in den letzten 6 Monaten dran gewöhnt, dass man nachts auch mal sehr gerne aufstehen kann, ein paar Mal. Das ist ganz schön. Und ich bin wieder in Stuttgart. Du bist gerade viel unterwegs.
Genau.
Jetzt gerade in Hamburg. Ich bin in Stuttgart. Und ich muss auch gleich sagen, ich höre so ein leichtes Hämmern immer um mich rum. Ich bin so ein bisschen auf einer Baustelle gerade.
Okay.
Das heißt, wenn man das hört, das ist einfach ein angenehmes Zwischengeräusch, das bei mir so manchmal so rumfliegt. Also es kann sein, dass mal so ein kleiner Schrei kommt oder dass mal irgendwie was gerufen wird oder dass gehämmert wird. Hier wird einfach gerade ein neues Dach gebaut.
Okay.
Und wobei Schrei, glaube ich, gerade blöd wäre, ne?
Ich glaube, solange da niemand vor deinem Fenster runterfällt, würde ich mal sagen, geht's aber noch. Aber also ich höre jetzt nichts. Insofern gehe ich jetzt
Ja, mal
einfach mal
gucken.
davon aus, dass man nachher bei der Aufnahme bisher zumindest auch noch nichts hören wird.
Nur, dass du dich nicht erschrickst dabei,
Ich,
Mann.
nur wenn du erschrocken aus dem Fenster guckst und also
Genau,
wir
das.
sehen uns ja immer bei unserer Aufnahme und geweitete Augen kriegst, dann würde ich mich vielleicht auch erschrecken. Ja, schön. 15. Mai, Martin, wir kommen da gleich noch drauf. Hinter uns liegt ein Wochenende mit sehr viel aufregenden Ereignissen. Die Türkei-Wahl ist sicherlich das, was am wirklich global gesehen wichtigsten daran ist. Wir sprechen ja gleich noch ein bisschen über diese aktuellen Sachen. Es liegt ein Wochenende in uns mit hin und her. Gibt es jetzt einen Bahnstreik oder nicht? Es waren Bürgerschaftswahlen in Bremen. Es waren Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein. Es war der Eurovision Song Contest und Zelensky, der Präsident der Ukraine, war in Deutschland. Also es war echt ein krass dichtes Wochenende, nicht nur für uns, sondern auch politisch, gesellschaftlich gesehen.
Ja, und du hast so meine Schlagzeilen gerade eigentlich
Ah,
eins zu
okay,
eins
dann darfst du gleich
abgegriffen
übernehmen. Deine, weil
gerade.
meine sind ganz anders. Meine
Ich
haben
habe
damit überhaupt nichts zu tun. Dann schließ doch gleich mal mit deinen, fang doch mal
dann
mit deinen Schlagzeilen ein.
dann fange ich doch mal mit meinen an und ich fange einfach mal mit der wichtigsten an. Schweden gewinnt den Eurovision Song Contest 2023 und sag mal, wie es ist. Deutschland ist wieder das unbeliebteste Land in Europa geworden. Also mal wieder Letzter.
Hast du es
Und
gesehen eigentlich?
ich habe es nicht komplett gesehen. Also ich habe, wir waren abends, waren wir unterwegs und wir sind dann nach Hause gekommen. Dann habe ich nochmal einen Fernseher angemacht, weil ich wusste, dass es lief und habe dann diese Zusammenfassung gesehen. Und Lord of the Lost aus Hamburg ist ja für Deutschland
St.
angetreten.
Pauli.
Ja, und ich habe mir dann, man verzeihe es mir, aber ich habe gedacht, Leute, wir geben uns ja überhaupt keine Mühe mehr. Also
Ja.
wir wollen ja wirklich Letzter werden. So, ich
Ich
weiß auch
hab's
nicht.
gesehen. Also ich habe
Okay.
gesehen bis zum Schnelldurchlauf und dann habe ich diese ganze Abstimmung, das habe ich dann auch nicht gesehen. Als ich dann nachts mal wach geworden bin, habe ich geguckt, wie es ausgegangen ist. Aber ich habe nur die Lieder geguckt, also um mir ein Urteil bilden zu können, was ich dann gut finde und was nicht. Ja.
Ja, also ich fand es nur irgendwie, ich weiß auch nicht, da war so viel Mist dabei wieder, als ich das gesehen habe. Und ja, also meine Meinung, ne? Also, ich fand wirklich, also, naja, und dann ist ja die Abstimmung auch so ein bisschen geändert worden, ne? Das gibt es eine Juryabstimmung und es gibt es einfach eine ganz normal, dass man wieder so wählen kann. Und man wollte damit ja so ein bisschen mit dieser Fachjury entgegenwirken, dass es eben darum geht, das beliebteste Land Europas zu wählen. Aber irgendwie hat man es nicht geschafft. Also die Jury hat dann auch, also so Klassiker, ne? Also wenn dann Norwegen gibt dann Schweden und Finnland Punkte zum Beispiel. Und das wollte man ja damit gerade eben nicht erreichen. Und das hat man einfach nicht geschafft. Und deswegen so ein bisschen dieses Fazit daraus wieder, Deutschland hat es wieder geschafft. Wir sind wieder das unbeliebteste Land in Europa. Ich glaube, die Jury hat Deutschland insgesamt 3 Punkte gegeben. Das ist schon echt schwierig, so wenig Punkte zu bekommen. Aber na, ich glaube, da kann auch antreten, wer will. Und
Ja.
ich habe dann gedacht, so, naja, also Lena Meyer-Landrut hat ja mal gewonnen, irgendwie diese Satellite. Dann Gildo, Beep, 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 Gildo hat euch lieb. Ich glaube, Platz 7 ist es geworden. Dann Wada
Michael
hatte
Schulte ist Platz 4, das letzte Mal.
Platz
Das war
4.
die letzte Bestplatzierung, also gute
Gut.
Platzierung.
Dann Stefan Raab, Wada hatte Dude da, ne,
Ja.
Platz 5 war das, glaube ich.
Ja. Die
Nein,
No
das.
Angels waren ja, glaube ich, damals auch dann auf dem letzten Platz oder so. Also ich frage mich halt, also auch das, was du sagst, ne? Also ich glaube, es geht da, ich glaube, Deutschland kann antreten mit wem es will. Es geht da irgendwie auch natürlich immer um andere Sachen. Und dann habe ich aber auch gedacht, ich glaube, in Deutschland läuft man auch sozusagen dem Trend immer so ein bisschen hinterher, ne? Also so dieses, hey, jetzt machen wir auch irgendwie sowas, ich sage jetzt mal ein bisschen durchgeknalltes mit irgendwie fancy Klamotten und wild und was weiß ich was. Aber ich glaube, dieser Trend war jetzt schon wieder vorbei. Also man setzt dann immer auf was irgendwie 1 oder 2 Jahre davor vielleicht irgendwie cool war, die das aus einer anderen Selbstverständlichkeit heraus gemacht haben. Und dann denkt man in Deutschland, ha, okay, wir machen jetzt nicht irgendwie eine Ballade, sondern wir machen jetzt auch irgendwie was total Hippes. Und jetzt ist aber schon wieder was anderes irgendwie vielleicht angesagt. Und ich habe so das Gefühl, wir dappeln immer so ein bisschen hinter irgendwas.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, wir könnten da wirklich bringen, was wir wollen. Das hat
Ja,
einfach,
das
das ist
glaube ich
einfach
auch.
egal.
Ja.
Also, das ist
Wobei ich
einfach.
das so schlecht gar nicht fand, das Lied. Also
Echt?
ich
Okay.
ja, also wenn man jetzt diese ganze Klamotte und so, aber ich fand jetzt, es war jetzt nicht das schlechteste Lied, muss ich ganz
Nein,
ehrlich sagen.
es war nicht das schlechteste Lied. Ich habe halt das mit der Klamotte, ich habe das Gesamtprodukt halt dann
Ja.
gesehen. Und das fand ich dann auch, weil ich dachte, Leute, das muss doch einfach nicht sein. Stell dich da einfach hin, mach da irgendwie eine coole Show, aber. Naja, aber also ich will's gar nicht zu groß machen, das Thema. Es war
Doch,
nun
ich
mal
muss noch
wieder.
sagen, dass ich den Italiener, dass der das italienische Lied am besten fand, weil mich das so sehr an meine leidenschaftliche Italo-Pop-Zeit, die ich sehr intensiv durchgelebt habe, irgendwie vor einigen Jahrzehnten, und ich das wirklich, ich großer Fan von diesem Italo-Pop war, ne? Eros Ramazzotti, Toto Cotugno, rauf und runter, Ricky Poveri, wie sie alle hießen. Und das war so ein bisschen, das schloss daran ganz gut an und das hat mir sehr gut gefallen.
Ich muss sagen, ich fand den im Interview fand ich den immer total nett. Also das
Ja.
war wirklich, der war so richtig so unglaublich sympathisch und so, ich sag, am Boden geblieben und so dankbar irgendwie fand ich. Das fand ich sehr, sehr schön.
Aber
Also.
ich fand Schweden, ich fand das total voll gut, dass Schweden gewonnen hat. Ich fand es vor allen Dingen auch unter dem Aspekt gut, dass nochmal betont wurde, dass sie im Prinzip mit 39 die älteste sozusagen aktive Künstlerin da war, die da sozusagen aufgetreten ist. Und aus dem Aspekt heraus her fand ich das schon total super, dass Dino also dann auch gewonnen hat und nicht irgendwie die 20-Jährige.
Ja, also ich fand das Lied fand ich auch okay. Also finde ich
Ja.
alles ist alles gut soweit. Ne?
Kostüm gewöhnungsbedürftig. Lied okay.
Ja, das kann, so kann man es glaube ich
Okay,
zusammenfassen.
nächste
Und das reicht
Schlagzeile.
für den Sieg. Die nächste Schlagzeile hatte ich. New York City verabschiedet ein Gesetz gegen Gewichtsdiskriminierung. Das habe ich bei ZDF heute gefunden. Und das war noch das, was gefehlt hat quasi. Also Größendiskriminierung und Gewichtsdiskriminierung, war noch nicht abgedeckt quasi. Und anscheinend betrifft es sehr, sehr viele. Und da gab es einen großen Bedarf, dass man da nochmal rangeht. Also gerade zum Beispiel bei der Jobsuche oder sowas, dass dort nicht diskriminiert werden darf aufgrund irgendwie Körperfülle oder Größe oder irgendwas. Fand ich spannend, dass New York City da jetzt nochmal rangegangen ist und gesagt hat, okay, da müssen wir nochmal nacharbeiten. Fand ich sehr spannend.
Ja, interessanter Punkt, über den man jetzt sicherlich auch noch mal sehr lang ausholen könnte. Also ja.
Ja, also das war nochmal so ein Ding, das hat mich so, also ich bin daran hängen geblieben. Ich
Ja.
habe nach geguckt, was sind so Schlagzeilen, die mich gerade irgendwie, die mich so triggern, wo ich sage, okay, das ist spannend und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich bin dann bewusst über Trump und seine Verurteilung und sowas bin ich einfach rüber weg, weil ich kann den Kollegen nicht mehr hören. Deswegen habe ich da mal die USA-Seite so ein bisschen weiter geblättert, aber da bin ich dran hängen geblieben. Und natürlich jetzt, also was ich natürlich sehr spannend finde, ich bin ein großer Wahlfan, muss ich sagen. Ja,
Zu Recht, zu Recht.
ich mag Wahlen echt gerne. Ich finde es immer total spannend, was danach passiert. Und ich mag diese Berichterstattung danach. Und ich finde es einfach cool, wenn die dann alle dann im Studio stehen und werden ja nacheinander und dann kommt eine Schalte dazu und ich mag sowas total gerne. Und die
Ich finde
erste
das auch so.
Hochrechnung. Und dann guckst du in diese betröppelten Gesichter, weil die sich alle was ganz anderes vorgestellt haben. Und also deswegen Schlagzeile ist natürlich Bürgerschaftswahl in Bremen. Bremen bestätigt den Herrn Bovenschulte im Amt.
Bovi.
Bovi, ja. Genau. Und die Bürger in Wut bei 10%. Ja. Das ist das, was mich so ein bisschen geschockt hat. Als ich das dann gestern gelesen habe, es war klar, dass irgendwie sowas passiert, dadurch, dass das AfD da ja nicht teilnehmen
Nicht antreten durfte, ne?
Durfte, die, konnte, ja. Sich innerlich zerfleischt haben, was ja. auch immer die da gemacht haben. Und dass da natürlich die Bürger in Wut da so ein bisschen hochgespült werden. War natürlich klar, erschreckend finde ich, wenn man es dann aufteilt auf Bremen und Bremerhaven.
Und Bremerhaven. 20% in Bremerhaven. Ja.
Unglaublich, 20%. Ja. Und für eine Partei, die eigentlich auch keine, ich sage es mal, die ja von sich selbst sagen, okay, wir fischen am sehr, sehr konservativen Rand und nehmen die ganzen Leute, die politikverdrossen sind und sowas noch mit. Was ich nicht glaube. Ich glaube, Politikverdrossenheit ist was anderes und kommt da auch nicht so richtig mit. Ich tue mir bei denen da wirklich sehr, sehr schwer. Also wenn man auch gerade sieht, wo die Wähler herkommen, wo das Personal von denen auch herkommt, dass es auch teilweise AfD-Personal natürlich ist, finde ich sehr schwierig.
Also was ich bei diesen ich bin auch Wahlfan, wobei ich im ersten Moment, als du das gerade gedacht hast, habe ich erst an Wale gedacht. Also
ach, die mag ich auch. So, die auch cool.
Deswegen, so. Aber ich bin auch beides, also Wahlfan und Fan von Wahlen. Ja. Diese Frage muss ich aber auch, es gibt so Standardfragen, wo ich trotz aller Begeisterung für dieses Setting auch ein bisschen müde werde, wenn immer dann gefragt wird, so, ja, und mit wem sehen Sie denn jetzt oder mit wem gehen Sie denn jetzt die Koalition? Also 5 Minuten nach der ersten Prognose oder Hochrechnung, wo auf die Frage zu Recht die Politikerinnen und Politiker nie antworten. Nie. Und jedes Mal wird sie irgendwie mit großer Penetranz irgendwie gestellt, wo ich denke, ich kriege doch da sowieso keine Auskunft. Die werden einen Teufel tun, zu Recht in dem Moment irgendwas zu sagen. Und da denke ich immer so, oh, mal so ein paar neue Fragen wäre auch nicht schlecht. Also,
Es gibt ja genug eigentlich, die man da fragen könnte, ne?
Also. Ja, also da gibt es doch spannendere Fragen. Und ehrlich gesagt, ich fand das schon in Bremen jetzt auch total interessant bei der CDU, diese Kombi von diesem Imhoff hieß er, glaube ich, von dem Spitzenkandidaten der CDU, der gemeinsam, und jetzt ärgert mich jetzt richtig, dass ich den Namen von seiner sozusagen Tandempartnerin nicht weiß, weil die haben ja auf dieses Alt-Jung-Mann-Frau-Duo gesetzt. Kann man natürlich auch sagen, okay, ist sehr durchsichtig, aber ich fand das mal, ich habe das so noch nie gesehen als Spitzenkandidatur, so eine Art von Doppelkandidatur und fand das eigentlich eine gute und kluge Idee, also auch mal deutlich zu machen, so muss es immer ein Mensch alleine sein. Also können wir da nicht auch irgendwie Verantwortung aufteilen und können wir nicht deutlich machen, dass eine Partei einfach auch eine große Bandbreite an potenziellen Wählerinnen und Wählern hat. Also ich sage das jetzt unabhängig von der Partei, um die es geht, aber ich fand, dass da mal so ranzugehen, fand ich eigentlich echt eine gute Idee.
Ja, fand ich auch. Ich weiß gerade den Namen auch nicht. Ich glaube, Wiebke, irgendwie sowas. Das ist noch hängen geblieben. Aber ich fand, was ich total spannend auch fand, dass das ja ein Wahlkampf war, wo sich die Parteien losgelöst haben von der Bundespartei quasi, ne? Also von der Bundesebene. Gerade die Linken haben davon sehr, sehr profitiert, dass sie gesagt haben, nee, wir nehmen uns da mal richtig raus aus der Sache. Und die sind, glaube ich, auch bei 10% gelandet nachher oder 10,1%, glaube ich, Stand jetzt. Ist ja noch, ich glaube, noch Briefwahlen oder sowas, ist noch nicht ganz ausgezählt. Bremer Wahlrecht ist ja auch noch mal ein bisschen
kompliziert, ja.
Sehr komplex, glaube ich, 5 Stimmen und alles Mögliche. Und
Wiebke, das heißt, Winter.
Wiebke,
das möchte
genau.
Ich möchte jetzt nicht den Namen von der jüngeren Frau unterschlagen. Also Wiebke Winter.
Wiebke Winter. Deswegen Wiebke hatte ich noch im Kopf, weil ich habe ein Interview gesehen, wo er gesagt hat, danke Wiebke. Ja, und, aber dieses Loslösen von der Bundesebene fand ich nochmal ziemlich, ziemlich krass, gerade auch bei der Linken, die sich natürlich gesagt haben, okay, den ganzen Wagenknecht, das lassen wir einfach mal weg. Und das hat der Partei dort sehr, sehr gut getan. Das fand ich auch wiederum sehr spannend. In einem Interview wurde dann auch direkt darüber gesprochen. Das heißt, es wurde gefragt, aber es wurde natürlich in eine komplett andere Richtung geantwortet, weil klar, da kann man jetzt nicht, da kann man auch nichts zu antworten, so richtig, wenn du dann Bundespolitiker bist. oder Politikerin bist. Aber ja, fand ich auf jeden Fall spannend in die Richtung und natürlich dann auch immer diese Fragen, ja, sind Sie zufrieden jetzt mit dem Ergebnis, wenn man genau weiß, okay, die Grünen haben richtig verloren, die sind eigentlich die Verlierer da und auch jetzt FDP, ne, dann heißt es ja, wir sind froh, dass wir überhaupt drin sind. Ja, klar, könnt ja wirklich sein, dass ihr da irgendwie froh seid, dass ihr da drin seid. Aber ja, das ist dann immer sehr, sehr spannend. Und ich gehe dann immer gerne auch tiefer rein in diese Ergebnisse, dann, wenn man dann sieht, okay, wer
die
hat denn
Wählerwanderung, oder?
Wählerwanderungen zum Beispiel anschaut, wo kommen denn die ganzen hier Bürger in Wutwähler und Wählerinnen her? Wobei, das ist auch so ein Ding, wo man eigentlich gar nicht so viel gendern muss, ne? Also das ist dann doch sehr männlich dominiert, ja. Die Wählerschaft dort. Wie sieht's denn vom Alter aus? Also welches Alter wählt wie? Und ich finde auch immer spannend dann, welches Bildungsniveau hat dann wie gewählt und alles. Finde ich immer sehr, sehr spannend, wie das aufgedröselt wird.
Aber auf dieser Wahlparty von den, wir wollen ja jetzt auch nicht zu viel über die sprechen, aber von diesen Wählern in Wut, als sie da so reingehalten haben, fand ich schon auffällig, dass da auch viele Frauen und viele jüngere Frauen auch waren. Also fand ich schon auch, also zumindest bei dieser Wahlparty, ne? Also wer dann letzten Endes die Wählerinnen und Wähler sind, ist dann nochmal wieder hier eine andere Frage, aber das fand ich schon auch auffällig.
Ja, ich tue mir da immer total schwer mit. Ich glaube, manchmal sind das auch einfach Bilder, die erzeugt werden sollen. Die haben dann da einfach ein paar junge Leute hingekarrt, also als These jetzt mal, ne?
Okay, ja.
Um das
Kann
einfach
natürlich auch
so, und wir wollen jetzt so ein bisschen jung und jugendlicher irgendwie wirken und alles mögliche. Ich traue solchen Bildern irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe da ganz große Schwierigkeiten mit. Also deswegen, aber kann natürlich auch sein. Das ist einfach nur eine These, die mal so in den Raum geworfen ist. Und ja, ist schwierig wieder, was sich da wieder so auftut, ne? Wenn dann AfD nicht antreten kann, dann springt sofort jemand hinterher und nimmt diesen Platz irgendwie auf und die jetzt auch wieder Ansprüche haben, bundesweit antreten zu wollen und alles Mögliche. Wir haben da einfach, ich glaube, es gibt da wirklich dieses Problem und ich hoffe, die Politik wird jetzt wach. Was heißt die Politik, kann man ja auch nicht sagen, aber
die Medien und die Politik.
Die Politik und die Medien, die wachen jetzt endlich mal auf.
Ganz differenzierter Blick.
Ja, aber ich hoffe, da wird jetzt mal wirklich auch ein bisschen differenzierter drauf geschaut und es wird ernst genommen, dass es da wirklich ein Problem gibt. Und das, was wir eigentlich bei allen Landtagswahlen und Bundestagswahlen, die wir jetzt schon zusammen irgendwie so ein bisschen begleitet haben, die Wahlbeteiligung ist wieder so eine Sache gewesen. Auch da, wie gesagt, Briefwahlen und sowas muss man noch ein bisschen abwarten. Aber die war jetzt Stand, was ich gelesen habe, geringer als 2019. Und
ja, wobei, darf ich kurz unterbrechen, wobei,
ja,
ich glaube, die letzte Wahl zur bremischen Bürgerschaft war zusammen mit der Europawahl. Und da war wohl mehr Wahlbeteiligung aufgrund dieser Tatsache. Eigentlich habe ich jetzt gestern gehört, aber ich weiß nicht, wie valide das ist, ist die Wahlbeteiligung sehr typisch für Bremen gewesen.
Ja, aber das ist, ja, wenn es typisch für Bremen ist, ist es trotzdem irgendwie schade, dass es dann, dass es nicht gut ist. Das spricht jetzt nicht dann für Bremen oder ja, für Bremerhaven.
Ist nicht so wie in der Türkei. Da waren, glaube ich, 88% Wahlbeteiligung, wenn man das, also, ne, ist ja auch immer alles mit Vorsicht zu genießen. Also, ja.
Genau, aber können ja gerne mal rüberspringen irgendwie jetzt zum anderen großen.
Genau, weil meine Schlagzeilen gehen eher
Thema,
in eine ganz andere Richtung. Vielleicht können wir die politischen Themen heute erst abräumen.
Ja, du dann, also Wahl in der Türkei, Riesending, ich glaube, das ist so das größte Thema überhaupt jetzt gerade.
Ja, jetzt Stichwahl, ne? Also Erdogan liegt ja doch weiter vorne als prognostiziert, aber trotzdem geht es wohl in die Stichwahl und jetzt wird wohl, heute Morgen gerade gelesen, gibt es wohl den einen sehr konservativen, nationalistisch-kemalistischen Kandidaten, der im Prinzip Erdogan wieder zum Sieg verhelfen könnte, weil die Wählerinnen und Wähler den dann wählen würden. Also ich bin da echt sehr gespannt und alle haben ja gesagt, egal wie es ausgeht, diese Wahl wird das Land verändern. Ja, ich kenne mich ehrlich gesagt natürlich viel zu wenig aus, als dass ich da jetzt ein wirklich kompetente Einschätzung zu haben soll. Ich denke nur, naja, wenn Erdogan dann doch wieder gewinnt, was soll sich dann verändern? Also, ja.
Ne, es wird halt, also ich kann mir nur vorstellen, dass es halt noch weniger demokratische Elemente geben soll, hin mehr zu einem, ich sage es mal, zu einem russischen System.
Also
So.
ja, ich meinte, was soll sich positiv
Ja,
verändern? Das habe ich,
positiv.
das war
Ja,
so.
ich glaube, die negative Richtung, die können wir uns sehr gut vorstellen. Ob
Ja.
sich da irgendwas positiv verändert für die Menschen, kann ich mir nur sehr, sehr schwierig vorstellen oder sehr schwer vorstellen. Ich tue mir da sowieso schwer. Also ich habe jetzt auch wieder gelesen, dass Wahlbeobachtung wieder behindert wurde und alle möglichen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Erdogan nicht gewinnt. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, das ist traurig, dass man sagt, dass man sowas sagen muss. Aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Also ich glaube, da geht auch nicht alles mit rechten Dingen zu und sowas. Und ist sehr, sehr schwierig, wenn man dann auch hört, dass Wahlurnen bewacht werden sollen und sowas. Man soll auf jeden Fall da drin bleiben, bis man auch diese Bestätigung hat, die eigene Stimme gezählt wurde. Und ach, das sind Verhältnisse, ne, würde man fast sagen, die irgendwie wie in Berlin, in
Du,
Berlin
ich
waren.
wollte, also natürlich, mir lag das jetzt auch auf der Zunge, weil
Ja.
ich sagen würde so, naja, man muss schon auch aufpassen, von welchem hohen Ross man jetzt irgendwie so über Wahlen woanders urteilt, weil ich meine, wenn in Berlin der Marathon und fehlende Zettel irgendwie zum Problem werden, dann ist das auch nicht gerade irgendwie ein tolles Aushängeschild, aber es ist eine natürlich völlig andere Dimension, das ist schon klar. Also das aus unterschiedlichen Gründen. Aber was ich echt so, ich weiß, gestern noch mal diese Bilder von diesem Präsidentenpalast, ne? Also ich denke dann auch so, ich meine, gut, wir diskutieren ja auch gerade wieder über die Erweiterung des Bundeskanzleramtes, ne, ob das jetzt im Verhältnis steht. Aber wir diskutieren darüber, ob das im Verhältnis steht. Und es ist natürlich noch mal, es ist jetzt nicht der Palast von Olaf Scholz, sag ich jetzt mal. aber das ist natürlich der Palast von Erdogan, ne? So, und das muss einen doch schon skeptisch machen, so was irgendwie die Selbstwahrnehmung eines Politikers irgendwie betrifft. Das klingt jetzt vielleicht sehr banal, aber oh Mann, krass,
Ja.
also auch mit welcher Argumentation und so, auch die und dieser wirklich so fanatischen Begeisterung, ne? So, das ist, finde ich, immer so wahnsinnig erschreckend. Also, ja.
Ja, total. Total. Ich habe gerade gedacht, also mit dem Bundeskanzleramt nochmal, die Chancen, dass Olaf Scholz noch Kanzler ist, wenn das Ding fertig
Genau.
ist, die sind ja auch nochmal was komplett anderes. Und bei
Das
Erdogan
stimmt.
ist so, okay, ich baue mir das Ding, weil ich genau weiß, ich werde da drin wohnen oder werde dann regieren da drin oder was auch immer da
Ja.
drin alles passiert. Das sind auch
Oder
nochmal
er
so ein
das
paar.
Wahlrecht verändert hat, damit er ganz lange, ne? So,
Genau, also
ja.
das ist, ja, ich denke da nur manchmal irgendwie so, irgendwann kommt ja auch die Natur, ne, und sagt, Leute, ihr seid alle zu alt und holt sich dann den einen oder anderen vielleicht, ne? Naja,
Ja,
aber
Lukaschenko ist ja wohl gerade im Krankenhaus.
ja,
Ja.
gucken wir mal, ne?
Also, naja,
Also, so,
also.
komm, lass uns mal rüberspringen zu deinen Schlagzeilen. Ich bin
Ja, wobei
gespannt.
wir ja noch so eine andere großes politisches Ereignis, ne, wo
Ach
Wladimir
so, stimmt.
Zelensky in Deutschland war ja, also müssen wir jetzt nicht ausführlichst drüber sprechen, aber ist ja schön, dass das jetzt mal, also dass das wirklich auch zu dem Anders-Karls-Preis und so, dass das geklappt hat. Ich fand es ja wirklich, also jetzt mal, wenn man das Ganze, die ganze Bedeutung und alles irgendwie rausnimmt, ich fand einfach so diese Logistik auch einfach total spannend, ne? Dass er
Total.
irgendwie von der Luftwaffe in Rom abgeholt und eskortiert. Jetzt wurde er ja wieder von der französischen Luftdings abgeholt aus Deutschland, dass er dann die Wege alle gemeinsam mit Olaf Scholz zurückgelegt hat, weil wahrscheinlich das Risiko dann geringer ist, dass irgendwie was. Also, das fand ich schon hochspannend einfach. Und ich habe mich gefragt, so, wow, was, weil diese Planung von so einem Staatsbesuch, ne? Also, ich will nicht wissen, wie es in Aachen gestern bei der Karlspreisverleihung, wie diese Stadt hermetisch abgeriegelt war. Einfach so diese Logistik und das alles zu planen, das fand ich aber auch total interessant, neben aller Symbolik, die natürlich dieser Besuch auch hat, ne?
Aber es ist spannend, dass du das sagst, weil genau das habe ich mir gedacht. Und ich habe mir
Ja.
gedacht, was geht in der Person vor, die für seine Sicherheit verantwortlich ist.
Ja,
also den ich sage jetzt mal irgendwie Secret Service von Zelensky quasi, ne?
Ja.
So diese Person, die muss doch schlaflose Nächte haben seit keine Ahnung, seitdem das erste Mal die Idee kam, okay, er kommt nach Deutschland, er kommt nach Berlin, dann muss die, das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Und das Gleiche habe ich mir übrigens auch gedacht, als Biden nach Kiew gekommen ist. Ne?
Ja,
habe ich
klar.
mir auch gedacht, krass, was muss da alles, was ist da im Hintergrund, was ist da alles gerade außenrum, dass das sind solche lockeren, in Anführungszeichen entspannten Bilder werden, die dann auch gezeigt werden wollen. Also Wahnsinn.
Naja, und vor allen Dingen ja schon auch in relativer Echtzeit, ne? Und das ist dann schon das, was mich wundert. Also gut, in Deutschland kannst du es wahrscheinlich irgendwie auch nicht vermeiden, aber gerade diese Besuche von hohen Staatspersonen in Kiew, also da hätte ich irgendwie schon gedacht, also ich hätte Verständnis dafür gehabt, wenn wir das erst einen Tag später erfahren. Also das hätte ich jetzt nicht als großen Affront sozusagen der öffentlichen Transparenz gegenüber irgendwie empfunden, weil ich finde das schon krass, also was
Total.
da eben auch an Logistik dazugehört. Und wenn wir jetzt irgendwie ich meine, der Besuch von Zelensky hat ja eine Vorgeschichte, nämlich, dass im Prinzip Dinge über seinen Besuch geleakt wurden vorher oder bekannt geworden sind. Und ich meine, das ist einfach, das muss man ja auch noch in Betracht ziehen, ne? Also das ist wahrscheinlich der meist gesicherte Mann irgendwie der Welt gerade, ne? Naja,
Ja,
gut.
also
Putin vielleicht auch.
wobei ich glaube, der, genau, wo du gerade sagst, Putin, glaube
Beiden,
ich
ja
auch.
klar.
Ne?
Ja, klar, natürlich.
Aber trotzdem, klar ist auf jeden Fall so dieses, ich glaube, ist von russischer Seite most wanted, ne? Auf jeden Fall.
Klar.
Krass. Also ja, fand ich auch. Also viel Symbolcharakter, große Bilder, die da erzeugt wurden. Ja, also fand
Ja.
ich auch. Fand ich auch natürlich krasses Ereignis. Also da ist wirklich einiges passiert nach dem Eurovision Song Contest.
Ja, oh ja, oh ja.
Genau.
Na gut, ich habe ein bisschen seichtere Schlagzeilen als du heute. Meine eine ist: zufällige Entdeckung in Hamm, Portemonnaie zwischen Kinosesseln gefunden nach 23 Jahren. Also
Oh, wie cool.
dieses Kino wurde restauriert und renoviert und da hat man ein Portemonnaie gefunden, das da 23 Jahre lag, mit einem Schwimmpass auf den Namen Daniel ausgestellt. Und was war da noch drin? Da waren noch ein paar Münzen drin. Ja, genau. Ein paar Münzen waren noch drin. Ist sogar noch D-Mark gewesen.
Wollte ich gerade sagen, weil 23 Jahre, das war ja dann noch vor dem Euro noch.
Ja, und man hat den Besitzer tatsächlich gefunden über einen Facebook-Aufruf und hat ihn wieder gefunden. Und ich habe mich dann in dem Moment gefragt, wenn das meine Geldbörse von vor 23 Jahren gewesen wäre, was wäre da bei mir drin gewesen? Und ich würde die Frage erstmal an dich stellen, Martin. Vor 23 Jahren Geldbörse im Kino verloren, was wäre da drin gewesen bei dir?
23 Jahre, ich muss kurz mal rechnen. Da wäre bei mir drin gewesen, vor 23 Jahren war ich noch in der Schule. Das heißt, es wäre mein Schülerausweis drin gewesen, es wäre mein Max-Ticket, so hieß das bei uns, diese Bus-Ticket, mit dem ich da überall rumfahren konnte. Es wäre eine Sparkassenkarte drin gewesen, die man hätte auch eigentlich sich sparen können, weil da nichts drauf war. Es wäre mein Personalausweis drin gewesen. Was wäre noch drin gewesen? Glaube, warte mal, da hatte ich noch keinen Organspendeausweis, hatte ich da, glaube ich, noch nicht, da war ich, glaube ich, noch zu jung für. Den darf man, glaube ich, erst ab 18 dann haben oder ab 16, glaube ich, mittlerweile. Halbwissen, keine Ahnung, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber sonst, und ich hatte noch solche kleinen Glücksbringer, hatte ich noch im Münzfach.
Ah, okay.
Ja, so
Ja.
das wäre bei mir drin gewesen. So.
Ja, und
Und
natürlich auch
so
D-Mark, ne?
Belege
Ja.
natürlich D-Mark. Ja.
Ja. Ja,
Und
also
bei dir?
bei mir hätte es deutlich anders ausgesehen. Ich war schon mit dem Studium fertig. Aber sicherlich mein Studierendenausweis, also ich habe da noch in Marburg gewohnt, also mein Studierendenausweis wäre da sicherlich auch drin gewesen. Auch, ich glaube auch, ich hatte zwischenzeitlich in Marburg auch ein Sparkassenkonto. Ich glaube, die Karte wäre dann auch da drin gewesen. Mein
Wobei, man muss sagen,
RMV,
vor 23 Jahren hätte man noch Studentenausweis gesagt, ja.
ja, okay. Aber, ne,
Ja.
übersetzt in die heutige Zeit. Ja, genau, mein RMV-Ticket, also Rhein-Main-Verkehrsverbund, obwohl ich weiß gar nicht, vielleicht auch, dass der Studi-Ausweis da irgendwie auch mitgezählt hätte. Ich hatte sogar schon mein Studium abgeschlossen, tatsächlich. Jetzt können alle zurückrechnen, wie alt ich jetzt inzwischen bin. Ja, also ich fand das ganz spannend. Also so 23 Jahre und dann, also erstmal wäre ich auch wahnsinnig aufgeregt gewesen, wenn ich das zu dem Zeitpunkt verloren hätte. Also das auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich wären auch irgendwelche komischen Passbilder drin gewesen. Ich habe früher immer noch so Passbilder irgendwie von mir selbst oder auch von anderen Menschen, die mir lieb und teuer waren, irgendwie so komische Passbilder im Portemonnaie gehabt, was ich heute nicht mehr habe, ehrlich gesagt.
Aber das war ja auch cool, damals in diese Automaten reinzugehen und
Nee,
da halt
nee,
diese
nee,
Bilder zu
solche
machen.
nicht. Nee, so richtige, so
Ach,
diese
richtige,
Passbilder, du
okay.
brauchtest ja meistens nur eins und hattest drei übrig.
Ja.
Und irgendwie, ja, weiß ich auch nicht.
Weil
So.
ich fand es cool, wir sind früher in diese Automaten immer rein und haben da Bilder gemacht und dann hatte ich sowas hatte ich dann teilweise auch mal im Geldbeutel. Das
Ja.
fand ich auch cool. Das sagt aber, ich habe nur gerade dran gedacht, das sagt natürlich auch was über das Kino aus, ne? Über Reinigung in dem Kino.
Nee, die hatten wohl irgendwie, also das muss ja sehr tief gerutscht sein. Also die hatten wohl auch zwischendurch mal irgendwie Stühle ausgewechselt, aber nie
Okay.
irgendwie diese ersten eins, zwei Reihen.
Da sitzt ja auch nie
So.
jemand eigentlich, ne? Also das
Also,
ist.
ja. Also ist echt lustig. Aber einen
Okay, aber cool, ja.
Schwimmausweis hätte ich wahrscheinlich nicht. Also klar, mein Personalausweis, was wahrscheinlich noch irgendwie noch so ein Schlabberding gewesen ist, dann zu dem Zeitpunkt. Ich, oder weil voll, da war doch noch nicht
Nee, das war noch
hatte man da
ein.
schon so eine
Nee,
Plastikdingsbums? Ich weiß es nicht.
das war noch keine
Irgendwie
Plastikkarte,
so ein
oder?
Schlabber. Ich habe ja auch noch so einen Schlabber-Führerschein. Mein Führerschein wäre natürlich drin gewesen. Und ich war da schon eine erfahrene Fahrerin.
Ja.
Also selber nicht frisch.
Ich
Ja.
würde gerade sagen, der Personalausweis hat auch noch dieses komische Format, ne? Also dieses zu große Format einfach für den Geldbeutel. Das war nicht nicht so wie so eine Scheckkarte heute,
Stimmt,
sondern
der
der
war
war
das.
einfach
Ja,
zu
ja.
groß und den
Ja.
musste immer irgendwie
Stimmt.
an. Oh Gott, das
Also,
ist
ich fand das total
nostalgisch
schön.
irgendwie. Ah, eine
Ja.
Telefonkarte. Ich hatte eine Telefonkarte natürlich drin.
Stimmt.
Ich hatte auf jeden Fall eine Telefonkarte drin. Ja,
Ja,
jetzt.
stimmt. Warte mal, na, obwohl, vor 23 Jahren, das war ja 2000. Im Jahr 2000 habe ich, das weiß ich noch, im Jahr 2000 habe ich mein allererstes Handy gehabt. Aber das heißt, es kann gut sein, dass da auch noch eine Telefonkarte drin war. Aber im Jahr 2000, das war das Jahr meines ersten Nokia-Knochens. So, genau, da habe ich mein erstes Handy gehabt. Ja.
Also ich hatte auch ein Handy zu der Zeit, auch ein Nokia
Wow.
3310 hatte ich.
Aber
Aber
das
ich
war
hatte auch eine
dieses Silberne, ne?
Telefonkarte.
Was ganz so, diese,
Meins war
ja.
blau, meins war
Ach
blau.
so, okay.
Aber ich hatte eine Telefonkarte, weil mit dem Handy telefonieren viel zu teuer war. Und ich hatte meistens auf dem Handy auch kein Geld drauf, weil natürlich
Okay.
prepaid war.
Ja.
Deswegen hatte ich eine Telefonkarte.
Nee,
Hundertprozentig safe hatte ich,
hatte
ja.
gleich von Anfang an Vertrag. Also ich war
Ja.
dann ja auch schon ein bisschen älter, aber das weiß ich nicht, den habe ich auch in Marburg im Kaufhaus Ahrens bei der Telekom abgeschlossen. Ich glaube, diesen Wisch von meinem allerersten Handyvertrag, den habe ich auch immer noch irgendwo in einem Ordner abgelegt. Also so, es gibt so Sachen, da ist man vielleicht ein bisschen nostalgisch. Na gut, also wir können uns darin verlieren. Ich
Ja,
habe auch
hat
alles
sich.
vor Augen,
Ich auch.
sozusagen. Aber kommen wir mal zu meiner zweiten Schlagzeile, was ich auch irgendwie ganz ach, schön fand. Die Kiwi-Population in Neuseeland wächst wieder. Und damit sind nicht die
Oh.
Früchte gemeint, sondern der Laufvogel. Das nationale Symbol Neuseelands. Und das Tragische an dem Kiwi ist ja eben, dass er nicht fliegen kann, sondern nur läuft und deswegen besonderen Gefahren ausgesetzt ist. Unter anderem durch Hunde und anderes Getier, was natürlich irgendwie auch nicht fliegen kann. Und jetzt leben wohl aktuell wieder 70.000 Exemplare in freier Wildbahn. Und der jahrelange Rückgang war auf die Abholzung von Wäldern zurückzuführen und dadurch konnten die sich natürlich auch nicht so gut verstecken. Und jetzt hat man eben ein besonderes Schutzprogramm und die auch dann wieder ausgewildert und so. Und ich finde es einfach ein wahnsinnig sympathisch. Also ich mag diesen Laufvogel einfach. Ich finde den einfach sehr, sieht besonders aus, ist irgendwie toll. Das hat mich sehr gefreut, es zu lesen, dass es wieder mehr von ihm gibt.
Ja, voll schön. Also ich habe mal Kiwis sogar gesehen.
Oh.
Ich war ja mal in Neuseeland
Ja.
und hab dann tatsächlich auch Kiwis gesehen und die sind kleiner, als man denkt. Also ich habe
Ja.
die mir größer vorgestellt. Die sind aber so, ich sage es mal, die ich gesehen habe, das war natürlich in so einem Zoo, die habe ich nicht wild
Ja.
gesehen. Also ein bisschen kleiner als ein Huhn.
Ja.
So. Also wirklich kleine, süße Vögel, die einfach sich nicht wehren können gegen gar nichts, ne? Und deswegen gibt es ja auch so ein bisschen diese Rivalität zu Australien. Gibt es ja so ein bisschen hier dieses, was wir irgendwie hier Schwaben und Badener irgendwie, Ossi-Wessi und alles Mögliche haben die ja auch. Und es gibt ja also es gibt ja so Einreisebeschränkungen, ne, dass man irgendwie gerade Tiere und Nahrung und sowas und Essen darf ja da nicht hin und her transportiert werden. Und das kommt auch so ein bisschen daher, dass viele Possums aus Australien nach Neuseeland gekommen sind. Und Possums, die töten gerne Kiwis. Also die Kiwis können sich ja nicht wehren, die sind
Nee.
eigentlich Opfer von allem.
Die sind da auch nicht so schnell. Also,
Nee, die können einfach nichts irgendwie. Die sind total süß und
sind
aber
einfach süß. Ja.
ist einfach schwierig so als also ich glaube, die stehen relativ weit unten in der Nahrungskette. Und deswegen ist es auch so, also in der Zeit, als ich in Neuseeland war, das war Anfang der 2000er, das war 2005, da wurden Possums auch gejagt und da haben sehr viele Geschäfte, wenn man ihnen abgetrennte Possumschwänze gebracht hat, konnte man dann umsonst dort einkaufen oder hat umsonst irgendwas bekommen. Deswegen wurden da Possums sehr, sehr gejagt, weil die halt immer Jagd auf Kiwis gemacht haben.
Okay.
Und ich weiß noch, das war nur eine ganz kurze Geschichte. Ich habe in einem Hostel gewohnt und dann gab es Riesenaufschrei und am nächsten Morgen Skandal. Da ist ein Hund ausgebüxt
Ja.
und hat über 40 Kiwis getötet.
Ja.
Und wenn du sagst, eine Gesamtpopulation, jetzt sind sie wieder bei 70.000, da ist 40, ist eine relevante Zahl.
Ja, voll. Ja, Hunde
Und
sind
das
auch ein
war.
ganz gravierender Punkt. Also es wurde wohl auch sehr daran gearbeitet, dass eben Hunde als Gefahrenquellen da irgendwie, also dass die Menschen sensibilisiert wurden, darauf zu achten mit ihren Hunden und was weiß ich. Ja, das, also das, ja, klar.
Ja. Und noch eine kurze Kiwi-Geschichte habe ich. Also ich bin in diesen Zoo reingegangen. Also was heißt Zoo? Es war so ein Wildgehege irgendwie. Und Kiwis sind nachtaktive Tiere. Das heißt, die sind dann immer wenn es so Dämmerung, dann sieht man die. Das heißt, natürlich war das ein bisschen abgedunkelt da drin. So, und ich bin halt da reingegangen und hinter mir kam noch irgendwie so eine große Gruppe. Und ich bin halt da rein und wollte unbedingt ein Foto machen von diesen süßen Tierchen da, ne? Und dann habe ich mich dann halt hingestellt und habe ich da so zwei, drei gesehen, habe dann Kamera rausgeholt, Foto, Blitzlicht, puff, alles kurz hell, alle Kiwis weg. Und ich so, okay, gut. Und dann bin ich rausgegangen und dann habe ich nur gehört, wie die Gruppe nach mir rein ist und dann so, ah, hier sind ja gar keine Kiwis und die haben halt keine gesehen, weil Hoffmann halt, ne, reingegangen ist, Foto gemacht hat.
Oh, Martin.
So ein, ja. Ich habe ein Foto von so Kiwis, die gerade wegrennen.
Sehr schön.
Habe ich auch gedacht, naja, gut, das ist meine Kiwi-Erfahrung. Ich freue mich
Deine
sehr,
Kiwi. Ach, schön. Ja,
dass
dann,
jetzt wieder mehr
ja,
Kiwis da sind.
super. So, ich bin ja irgendwie gerade viel unterwegs und ja, natürlich, der Bahnstreik hat mich auch irgendwie hin und her geschüttelt, sozusagen, irgendwie dreimal umgebucht, irgendwie fünfmal überlegt, wann ich wo wie hinfahre, weil ich sozusagen Berufliches und Privates irgendwie versuchen musste, jetzt irgendwie zu verbinden. Jetzt heute fahre ich weiter nach Kiel, weil ich morgen Veranstaltung in Kiel habe. Aber weshalb ich das eigentlich sage, ich wollte zu unserer Rubrik Ort der Woche kommen.
Ah, cool.
Und ich bin ja, wie die meisten wissen, weil ich nicht müde werde, es überall kundzutun. Ich bin ja Hamburgerin.
Nee,
Und
oder?
ja,
Nö.
ja, echt. Waschecht steht im, also ich komme südlich von der Elbe, aber es ist Hamburg. Das muss ich immer ein bisschen verteidigen. Aber ja, und ich war dieses Wochenende, hatte ich mich mit meiner engsten Freundin, wir beide leben in Berlin, und hatten uns aber sozusagen für ein Wochenende in Hamburg verabredet, um ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Und ich habe quasi als Touristin meine Heimatstadt erlebt am Freitagnachmittag mit einer ganz wundervollen Bootstour, sozusagen geführten Bootstour rund um die Insel Wilhelmsburg, also Süden von Hamburg. Und dann am Samstag mit irgendwie, also ich habe tatsächlich auch im Hotel übernachtet, was ich schon irgendwie auch so. Das ist echt interessant, so in der eigenen Heimat, so im Hotel zu übernachten. Und dann war ich in Planden und Blumen und an der Außenalster. Ich hatte Traumwetter, Gott sei Dank. Also es war ganz toll. Und es ist schon was Besonderes, finde ich, so die eigene Heimat nochmal so auf diese Weise zu sehen, zu entdecken. Ich war auch jahrzehntelang, glaube ich, nicht in Plannen und Blomen. So, und es war sehr, sehr schön. Und ich kann, also, ich bin da natürlich voreingenommen, aber Hamburg ist einfach eine wahnsinnig wunderschöne und besonders besondere und tolle Stadt. Also hat natürlich auch, ne, hat ihre, natürlich auch ihre Schattenseiten, aber es ist einfach wunderschön und das ist mein Ort der Woche.
Ist wirklich, also ich finde, Hamburg ist traumhaft. Also das ist so eine, ja, ist eine Traumstadt einfach. Das ist, du, ich finde dieses Gefühl, was man dort hatte. Du hast dieses Gefühl der Internationalität. Du hast dieses Gefühl, okay, das ist hier, das ist eine Großstadt. Da ist ich meine, das hast du in Berlin auch, ne? Also das, aber es hat irgendwie so was, ist was anderes. Das ist so eine offene Stadt irgendwie, ne?
Es
Also
ist
das ist
frischer. Also
frischer und ja, das ist, da ist
das
so dieser
Nordische,
Vibe
ne?
ist
Das
einfach,
ist
ja.
einfach, das ist für mich schon, also dieser frische Wind, dieses Nordische, das ist, gut, nun war auch wirklich großartiges Wetter, aber ich finde, es ist wirklich einfach sehr, sehr schön.
Gibt es denn eigentlich, also ich finde dieses Urlaub in der eigenen Stadt machen oder sowas, finde ich total toll. Einfach mal so die Stadt nochmal so ein bisschen anders zu entdecken und auch so ein paar typische Touri-Sachen zu machen, einfach finde ich
Ja.
auch manchmal total gut. Gibt es denn irgendwie, ich sage jetzt mal, also ich entdecke so Städte auch ganz gerne so über die Kulinarik. Ja? Also das ist so, gibt es da irgendwas, was du sagst, das ist so typisch Hamburg für dich zum Essen?
Nee, nicht wirklich.
Nicht so
Also,
richtig.
nee, nicht wirklich. Also erstmal so leider stand die Kulinarik jetzt auch nicht so, oder was heißt leider, aber das stand jetzt auch nicht so im Vordergrund. Ich meine, gut, du hast natürlich hier mehr Fischrestaurants und sowas alles als jetzt in Berlin, sag ich mal, ne? So, und wenn ich hier bin, ich freue mich immer, dass hier irgendwie einfach auch schöne Fischläden und Fischstände irgendwie so auch auf dem Markt, auf den Märkten sind und was weiß ich. Also das finde ich schon schön. Also dieses Fischthema ist, glaube ich, schon noch mal auch hier ein anderes. Aber ansonsten, ja klar, gibt es natürlich so Sachen wie Lapskaus oder so. Aber ich glaube, da ist gibt es jetzt so nichts Besonderes. Nee, nee.
Da gibt es von Reinhard Grebe, gibt es irgendwie so eine Zeile, irgendwie Lapskaus ist ein Fischgericht, der Koch kennt den Inhalt, der Verbraucher nicht. Irgendwie. Das ist auch ganz schön. Ich glaube, Dörte heißt das Lied insgesamt, aber
Ach so,
das
Dörte,
Dörte ist es,
okay.
ja.
Ja, das geht, ja. Nee,
Gutes.
also auf jeden Fall, ich meine, es ist natürlich irgendwie ein Klassiker und jetzt für Hamburg Werbung zu machen, ist vielleicht auch ein bisschen peinlich. Aber für mich hat es halt, also sozusagen als Hamburgerin selber sehr froh gemacht, auch weil ich eben oft natürlich auch viele Sachen nicht mache, weil ich hier oft eben auch im Süden von Hamburg da komme ich dann an manche, also fahre ich nicht automatisch immer irgendwie an bestimmte Orte. Und es war einfach wunderschön. Und ich glaube, so einfach dieses nochmal so Dinge, die man kennt, einfach nochmal neu zu entdecken. Also ich glaube, darum geht es mir auch so ein bisschen, ne? Also mit anderen Augen durch eine dir im Grunde bekannte Welt zu laufen, mit einem gewissen Abstand und mit einer anderen, das erzeugt einfach nochmal eine andere Freude und eine andere, und was so dieses Nicht-Selbstverständliche, ne? So.
Ja, total. Und das auch mal irgendwie, das, wie du sagst, einfach das mal anders wahrzunehmen in einem ganz
Ja.
anderen Kontext. Also nicht in einem, ich lebe hier in einem Arbeitskontext, sondern einfach mal wirklich diesen Touri-Modus
Ja.
anzumachen und sagen, hey, jetzt bin ich mal hier, jetzt gucke ich mir einfach mal das an. Das
Ja.
finde ich schon sehr schön. Ja.
Ja.
Sag
Ja.
mal, was waren denn so Themen, die dich jetzt in der letzten Zeit so beruflich beschäftigt haben oder auf die du dich jetzt gerade vorbereitest? Weil ich weiß, bei dir war ja einiges los, hast du auch
Ja.
schon gesagt, viel unterwegs und auch beruflich natürlich viel unterwegs. Was waren denn da so deine Themen?
Überlege gerade, ob ich mal ganz kurz niesen muss. Wenn ich gleich mal kurz das Mikro ausschalte, dann muss ich niesen, aber vielleicht geht's auch so. Ja, es ist im, sind wahnsinnig viele Sachen gerade, auch sehr viel unterschiedliche Themen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich schon beim letzten Mal sicherlich auch einige Sachen angerissen habe. Jetzt, was die letzte Woche vor allen Dingen war, ich habe eine Veranstaltung Festakt zum Thema 150 Jahre Flächentarifvertrag moderiert. Das sind natürlich immer so historische Sachen, sind natürlich auch immer noch mal ganz interessant, weil man da einfach auch noch mal ein bisschen was so Wissenslücken füllt. Also der erste Flächentarifvertrag vor 150 Jahren wurde in der Buchdruckerbranche abgeschlossen. Und das ist natürlich nochmal eine besondere Art der Branche und steht natürlich auch nochmal sehr, also wenn man so überlegt, was dann später da passiert ist, also sehr für so diese erste industrielle Revolution. Heute haben wir mit der digitalen Revolution sozusagen zu tun, mit der vierten industriellen Revolution. Also das sind natürlich, ich finde das immer wieder sehr schön, sozusagen auch zurückzugucken und zu gucken, irgendwie wir sind immer so sehr schnell im Hier, aber vor allen Dingen auch irgendwie in die Zukunft. Wir reden gerade ganz viel über künstliche Intelligenz und was da noch alles kommt. Und ich finde es immer wieder sehr erdend, auch nochmal zu sagen, wo kommen wir eigentlich her? Also wie sind eigentlich Dinge auch entstanden? Warum sind bestimmte Dinge wichtig? Egal, ob ich jetzt irgendwie eine leidenschaftliche Verfechterin von irgendwas, also so wie sind Dinge eigentlich historisch entstanden? Und das war sehr schön und es war natürlich wie immer ein lebendiger Austausch zwischen den Sozialpartnerinnen und Partnern. Gehört natürlich irgendwie auch dazu. Dann hatte ich noch eine Veranstaltung mit.
Und ganz, ganz kurz noch an, so ein bisschen, ich finde ja immer so Name-Dropping auch immer spannend. Wer war denn da? Also Hubertus Heil war, glaube ich, dabei. Ne?
Ja, genau. Hubertus Heil hat die Festrede gehalten. Das war natürlich sehr. Eine große Wertschätzung auch für das Thema. Ich meine, klar, Hubertus Heil hat natürlich eine große Affinität zu Gewerkschaften, Tarifverträgen, das ist ja klar. Da passiert ja im Moment auch gerade viel, ne, so Stichwort Bundestariftreuegesetz, was jetzt gerade auf den Weg gebracht wird, wo wohl der erste Referentenentwurf, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht wirklich freiwillig an die Öffentlichkeit gekommen ist, sondern auch eher geleakt wurde, wo es ja darum geht, dass der Bund sozusagen auch dass sich Unternehmen, Dienstleister, die im Auftrag des Bundes tätig werden, sich sozusagen zur Tarifbindung bekennen. Das heißt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht, dass sie in einem Tarifvertrag sind, aber dass sie sozusagen die Bedingungen sich verpflichten, das Einzuhalten des Tarifvertrags für die Branche. Also da ist ja im Moment ganz viel in der Mache, sozusagen, um auch dieses Thema Tarifflucht oder geringe Tarifbindung in Deutschland anzugehen. Und es gab ja auch irgendwie Betriebsräte, Modernisierungsgesetz und was weiß ich. Also es ist ja viel da sozusagen auf dem Weg. Und ja, und dann war also Sozialpartner, ne, die Verdi, also es war eine gemeinsame Veranstaltung von der Hans-Böckler-Stiftung und Verdi. Und da waren eben der Vorsitzende Frank Wernicke, die stellvertretende Vorsitzende Andrea Kotschisch und dann eben auch der Sozialpartner von der BDA, Steffen Kampeter. Und das ist klar, dass das eine lebendige Diskussion war. Natürlich die Geschäftsführerin von der Hans-Böckler-Stiftung und dann eben noch zwei BetriebsrätInnen, einer aus der Buchdruckerbranche, einer aus dem aus der Pflegebranche. Und das war eine schöne Kombi, glaube ich, zwischen politischer Ebene und dann irgendwie auch Praxis. Das Thema Mitbestimmung hat sich ein bisschen durchgezogen. Meine andere große Veranstaltung, über die ich jetzt gar nicht so ausführlich jetzt auch reden will, da geht es um das Thema sozusagen Mitbestimmung, Sprecherausschüsse in Unternehmen, die sind vor allen Dingen für die leitenden Angestellten, die jetzt nicht in den Gewerkschaften unbedingt sind, also die Mitbestimmungsorgane der leitenden Angestellten. Mache ich schon seit mehreren Jahren die jährliche Veranstaltung. Sehr dichtes Programm, hochkarätig besetzt. Herr Wissing war da, Frau Klöckner war da und zum Schluss Herr Haseloff. Den würde ich dann allerdings schon gerne nochmal zitieren, weil der ein sehr persönliches persönlichen Vortrag oder Impuls gegeben hat, nochmal zum Schluss. Und ich fand einen Gedanken von ihm total spannend. Hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt so gar nicht erwartet von jemandem wie ihm, dass er sagte, so, wo sind eigentlich so, wie stabilisiert er sich sozusagen auch als Politiker in diesem irren Geschäft auch der Politik? Also er sagt das, ob er das macht, kann ich natürlich nicht überprüfen, dass er sich einmal die Woche sozusagen auch aufs Sofa legt und sagt, so Mensch, wenn jetzt heute oder morgen mein letzter Tag wäre, bin ich dann eigentlich zufrieden? Kann ich denn zufrieden sein mit dem, was ich jetzt sozusagen erreicht habe, was ich geschafft habe, wie geht's mir damit jetzt gerade, wenn jetzt morgen mein letzter Tag wäre? Und das fand ich schon einen beeindruckenden Gedanken, der mir jetzt nicht fremd ist, sozusagen aus dem Coaching-Bereich, aber das fand ich toll, dass er das auch in so einem Impuls gesagt hat, und fand ich sehr nachdenkenswert und ich glaube, das fanden viele. sich immer wieder zu überprüfen und zu sagen, wo stehe ich denn jetzt eigentlich und laufe ich in die richtige Richtung oder ja, das fand ich sehr beeindruckend. Jetzt habe
Ja,
ich aber echt
spannend.
viel gequatscht.
Ach du, alles gut. Ich fand es, ich finde total spannenden Gedanken, sich die Zeit einfach mal zu nehmen und wirklich ich finde es sehr, sehr reflektierend, das so zu machen. Und wie du gerade sagst, gehe ich da in die richtige Richtung oder die Dinge, die ich tue, alles, was ich so anleihe, alles, was ich so mache, geht das in die Richtung, in die ich eigentlich möchte? Und das mal kritisch zu hinterfragen, das finde ich total gut. Mache ich zum Beispiel auch viel zu selten. So würde ich jetzt von mir einfach sagen. Ich mache das schon auch, aber ich glaube zu selten. Und das ist so ein, gut, dass du sagst, das ist irgendwie sowas, weil ich finde das irgendwie, das nochmal ins Bewusstsein gerufen und ich glaube, ich versuche das noch mehr zu etablieren und irgendwie in meinen, nicht in meinen Tagesablauf, aber vielleicht in so eine monatliche Routine, das ist vielleicht realistisch, irgendwie einzubauen nochmal, weil ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil oftmals ist es ja so, man fühlt sich oder ich fühle mich ab und zu auch mal so ein bisschen so als Passagier, so ein bisschen als der Beifahrer, weißt du so, also es läuft irgendwie und dann kommt es, dann kommt es, dann kommt es und ich entscheide mich natürlich aktiv Sachen zu machen, aber manchmal ist es dann doch irgendwie so ein bisschen, man schwimmt auf so einer Welle mit und manchmal bringt einen so eine Welle auch in eine Richtung, in die man jetzt vielleicht sich gar nicht bewusst dafür entschieden hat. Man kann sich dafür bewusst entscheiden und sagen, okay, das ist vielleicht genau die Richtung, die ich möchte, aber manchmal ist es auch so ein bisschen, okay, das ist jetzt, ich bin dahin getragen worden und deswegen finde ich das sehr schön, nochmal nachzudenken, hey, ist es eigentlich genau das, wo ich hin möchte und sich da auch bewusst so Zeit dafür zu nehmen, finde ich sehr schön. Also finde ich cool, ja, Hochkaräter, ne, die du da hattest, finde ich immer wieder spannend, und dann auch solche Personen dann so zu erleben. Ich meine, das haben wir, du vor allem öfter nochmal als ich, aber das haben wir ja ab und zu, ne, einfach auf der Bühne. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein Einhorn, was uns dagegen auf einmal begegnet, wenn man da irgendwie eine Ministerin oder Minister oder also einfach mal, ich sage es mal, vor dem Mikrofon oder in einer Runde sitzen hat. Aber ist natürlich immer schön, auch gerade für alle Zuschauenden, finde ich immer, wenn dann mal ein Bundesminister oder Ministerin oder in deinem Fall auch mal der Kanzler oder sowas da vorbeischauen, dann ist es natürlich auch immer ein Highlight, ne?
Ja, und eine besonders große Anforderung ist ans Zeitmanagement. Einer der Minister hat seine Rede deutlich überzogen, was dann Konsequenzen für die nach ihm dran war, die Vortragende hatte, die das Hammer großartig gemacht hat. Also Shoutout an Professor Isabel Welpe von der Technischen Universität München, die einfach so dramatisch ihren Vortrag kürzen muss und es einfach so grandios gemacht hat und rübergebracht hat mit einer Selbstverständlichkeit und einer Leidenschaft. Also Shoutout an Isabel Welpe, das war wirklich, wirklich stark. So, die hat das echt sehr gut, wieder reinholen können. Fand ich sehr gut.
Ja.
Ja,
Ja, ich.
Martin, was steht bei dir noch auf der Liste?
Also ich beschäftige mich gerade sehr mit dem Thema Digitalisierung in der Pflege. Da stehen jetzt zwei Veranstaltungen an, in der mit diesem Themenschwerpunkt und habe jetzt auch einige Vorgespräche schon geführt. Und es ist total spannend, was da möglich ist mittlerweile schon und total erschreckend, wie wenig davon umgesetzt wird. Was natürlich viele Gründe hat. Also die Refinanzierung ist einfach nicht gegeben. Digitalisierungsmaßnahmen kosten unglaublich viel Geld, und diese werden einfach nicht refinanziert oder sind ganz schwer refinanzierbar. Und dann auch erschreckend, wenn man einfach mal sieht, wie viel, was es uns wert ist, Menschen pflegen zu lassen oder was die Pflege wirklich dann uns wert ist. Und das finde ich immer sehr, sehr erschreckend. Also wir sind da bei Stundenlöhnen, die zwischen, ich sage jetzt mal, 3 und 6 Euro oder sowas wirklich am Schluss, was dann am Schluss dafür bezahlt wird und je nach Pflegegrad natürlich. Also extremst erschreckend. Wenn wir nochmal zurück auf die Digitalisierung kommen, ich habe im Jahr 2005 meinen Zivildienst gemacht bei der ökumenischen Sozialstation Neustadt an der Weinstraße und ich weiß noch, da, also Digitalisierung hat da keine Rolle gespielt. Das waren alles Aktenordner, das waren Zettel, die ausgefüllt werden mussten, die in Mappen gesteckt wurden. Und ich habe jetzt in den letzten Gesprächen, die ich geführt habe, mit Erschrecken festgestellt, dass das immer noch bei sehr, sehr vielen Sozialstationen, aber auch sehr vielen Einrichtungen einfach Realität ist und Alltag ist, dass einfach immer noch diese Zettel ausgefüllt werden müssen und dass dadurch natürlich unglaublich viel Zeit nicht mit den Patientinnen und Patienten irgendwie verbracht werden kann, also mit dieser rein, mit der wirklichen Pflege nicht gemacht werden kann. Und ich habe da ein Vorgespräch bleibt mir da total in Erinnerung mit dem Herr Wehner, der auch so eine Einrichtung einfach leitet, eine Pflegeeinrichtung leitet. Und der gesagt hat, naja, wir haben 2008 angefangen, Digitalisierung einzuführen. Und es hat angefangen mit, also er kommt selbst aus der Pflege, also er ist selbst auch gelernter Pfleger. Und er hat gesagt, dieses Piepsen hat ihn immer so aufgeregt, ne? Also das Telefon, das piepst, du bist gerade dabei, jemanden zu waschen, auf einmal piepst dieses Telefon und du musst rangehen und da ruft irgendjemand anderes an. Das hat ihn so aufgeregt, irgendwann, dass er gesagt hat, das geht nicht mehr weiter. Mhm. Und dann haben sie so eine Art, also der Anruf wird angenommen und es wird dann als Text geschrieben und wird dann an ihn weitergeleitet und er kann darauf reagieren, wenn er fertig gewaschen hat zum Beispiel. Also da so Druck rauszunehmen, und damit haben die 2008 angefangen und seit 2008 wirklich kontinuierlich die komplette Einrichtung digitalisiert und aufgebaut, dass immer mehr, dass die Zeit von den Pflegekräften einfach mit den Menschen verbracht werden kann. Und das ist so beeindruckend. Du wolltest gerade was sagen?
Nee. Sorry.
Also das ist so beeindruckend, wenn man da sieht, wie die das machen und wie toll das dann funktioniert. Und hat auch gesagt, die haben 250 Mitarbeitenden und davon sind 50, 60 sind deutlich über 50, teilweise auch über 60. Mhm. Und selbst die sind mitgegangen bei dem. Man muss die einfach mitnehmen und sie haben da zwei EDVler eingestellt, die sich um so Sachen kümmern, um Probleme kümmern. Und er gesagt, mittlerweile ist es so, dass die EDV, das sind halbe Pflegekräfte geworden und die Pflegekräfte sind halbe irgendwie ITler und EDVler geworden, weil die sich so als Herausforderung gesetzt haben. Wir kriegen das schon irgendwie alleine hin, nur im schlimmsten Fall holen wir die irgendwie ins Boot und fragen die. Und das fand ich so toll. Und da waren so tolle Lösungen dabei, wie man das machen kann und was da alles gemacht wird. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, naja, wie sieht's denn aus? Fachkräftemangel ist ja brutal schwierig, gerade in der Branche. Und dann sagt er, naja, also das kommt immer so ein bisschen auf den Blickwinkel drauf an. Wir haben eine Warteliste. Also sie haben 14 Ausbildungsplätze, die sind alle belegt und sie haben eine Warteliste mit Leuten, die gerne eine Ausbildung machen wollen, weil der Job toll ist, hat er gesagt. Es ist ein so wunderschöner Job, Menschen so direkt helfen zu können und diese Dankbarkeit zu spüren und alles Mögliche. Und er hat gesagt, das ist einfach toll, aber der Job wird schlecht bezahlt. Er sagt, sie versuchen bei der Bezahlung deutlich besser zu sein als andere. Das hat natürlich auch einen Grund, warum die Leute kommen. Aber er sagt, wenn bei uns Mitarbeitende rennen müssen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Dann ist es so, weil das muss nicht sein. Wir können heutzutage über so viele Hilfsmittel, wir können das so gestalten, dass es ein wunderschöner Job bleibt, dass man nicht diesen absoluten Stress hat, dass man nicht irgendwie 1000 Überstunden fahren muss und alle möglichen. Und das fand ich total beeindruckend. Toller Mann, der das da extrem toll macht. Natürlich mit seinem Team zusammen, auch nicht alles alleine. Mit ihm habe ich jetzt einfach gesprochen. Und über Sinnhaftigkeit müssen die sich in dem Job auch keine Gedanken machen.
Nee, das stimmt.
Das fand ich wirklich.
Ich erinnere das noch, also ich glaube 2014, 15, da wurden ja diese Pflegestärkungsgesetze auf den Weg gebracht und ich weiß, dass ich da so ein paar Expertenrunden irgendwie auch moderiert habe, als das gerade so auf den Weg gebracht wurde, und das sollte ja eigentlich auch die Abkehr sozusagen von diesen Minutenpflege, sozusagen Minutenabrechnung sein. Und mich würde das tatsächlich mal interessieren, ob das, ich meine, das ist jetzt auch schon eine Weile her, also ob das tatsächlich was gebracht hat, ob es jetzt anders ist, ob das wirklich so ist, dass die, also natürlich müsst ihr immer noch auf die Zeit gucken, ne? Also deswegen, ich frage mich irgendwie so angesichts auch der Fachkräfteengpässe, ob das überhaupt möglich ist, wie das umgesetzt werden kann. Ich weiß nur, damals dachte ich so, wow, diese Pflegestärkungsgesetze gingen irgendwie so in so eine Richtung, die ja auch total gut waren. Das wurden ja auch die Pflegegrade sozusagen geändert, also mehr auch in Richtung zu gucken, was können die Leute alles noch und das zu stärken und nicht irgendwie nur auf die Defizite zu gucken und das in den Vordergrund zu stellen, sondern tatsächlich zu gucken, was können die noch. Das würde mich mal wirklich interessieren. Ich habe da jetzt lange nicht mit jemandem gesprochen, der da so tief drin war, ob das wirklich die Hoffnung auf Veränderung auch quasi erfüllt hat. Ne? Das fände ich mal ganz spannend. So.
Was ich noch ein Punkt dazu, was ich total spannend fand, weil ein großer Zeitfresser ist die Dokumentation,
Ja, genau.
ganz oft. Und die haben jetzt zum Beispiel solche, das auch, läuft auch unter Digitalisierung natürlich, ein KI-basiertes System implementiert. Und da geht es darum, dass das einfach wörtlich gemacht werden kann. Also die können das eigentlich so rein diktieren. Diese Dokumentation, die wird verschriftlicht und das wird auch mit solchen Keywords versehen und alle möglichen, dass alles wieder gefunden werden kann. Und dann gibt es da draußen natürlich durch Protokolle, die nochmal kontrolliert werden können. Also es ist nicht einfach so, dass es irgendwie so rein in das System reinläuft ohne Kontrolle. Aber total spannende Ansätze, die es den Mitarbeitenden so viel erleichtert oder so viel Erleichterung schafft, fand ich total toll. Und trotzdem, eine gute Pflege da sein kann. Fand ich mega
Ja.
tolles Thema und ich freue mich da auf die Veranstaltung und ich freue mich vor allem jetzt auf die nächsten Vorgespräche, die da
Wann ist
anstehen.
die?
Die Veranstaltung ist Mitte Juni.
Ah, okay. Dann
Genau.
lass uns da nochmal drüber sprechen. Bin ich gespannt, was du erzählst davon.
Ja,
Ja.
also
Ja.
wirklich, wirklich, wirklich tolles Thema. Ja.
Wir sind schon wieder eine Stunde dabei, Martin, aber ich weiß, du hast noch so ein paar
Ich habe noch ein paar
was für die
Tipps.
Ohren und für die, also für die anderen Sinne sozusagen mitgebracht, oder?
Genau, wir haben ja auch mal so ein bisschen so Mediathek-Tipps mit dabei. Das habe ich jetzt nicht in der Mediathek gefunden, wobei man würde es wahrscheinlich irgendwo finden. Das ist nämlich eine WDR-Doku und die heißt Halt die Klappe und spiel. Und die finde ich richtig gut mit Johannes Herber. Johannes Herber ist ein ehemaliger Basketball-Nationalspieler. Und da geht es um das NCAA-System in Amerika, also das
Okay.
College-Sportsystem.
Ja.
Und wie viel Geld da drin steckt und dass die Athletinnen und Athleten ja nicht bezahlt werden. Das sind ja alles Amateure, die da den Sport betreiben. Und das ganze System, also unglaublich viele TV-Gelder und alle möglichen, die ganzen Sponsoren und alles reißen sich ja darum, aber die am wenigsten davon bekommen, sind einfach die Sportlerinnen und Sportler. Und das ist eigentlich ein Riesenskandal, weil das sind Milliarden, die damit umgesetzt werden. Und am Ende ist es sage ich jetzt mal, in dem Fall, die haben zum Beispiel Basketball vor allem beleuchtet, wenn sich dann ein Athlet verletzt, irgendwie Kreuzbandriss oder sowas, Karriere vorbei ist, der hat halt dann null Absicherung, obwohl er vor einem Millionenpublikum Basketball gespielt hat in Arenen, die teilweise 20, 30.000 Leute fassen, als Star gefeiert wurde, aber keinerlei finanzielle Absicherung da empfängt quasi. Und auch, das ist natürlich, Basketball ist ein sehr, sehr populärer Sport, gerade im Männerbereich, aber auch jetzt zum Beispiel im Frauensport, Frauenbasketball, die auch keinerlei Absicherung haben, aber trainieren wie Profis. Das ist
Ja.
natürlich ziemlich, ziemlich krass.
Und mit denen
Und
auch Geld verdient wird, ja,
mit
ne?
denen
Also,
richtig Geld
ne?
verdient
Und
wird,
die dann
ja.
selber irgendwie nichts davon haben. Und ich meine, das ist,
Ja.
die sollten mal streiken.
Natürlich geht viel Geld auch an die Unis und alle möglichen und an dieses ganze System, das da reinfließt, an die NCAA und sowas. Es ist nur krass, wenn man das einfach mal so beleuchtet bekommt und dann zum Beispiel, wenn dann Athletinnen, Athleten sowas wie ein Auto annehmen, ne? Also ihnen wird ein Auto gestellt oder sie kriegen einen Sponsorvertrag von Nike zum Beispiel angeboten und die nehmen den dann an, ja, dann fliegen sie aus diesem System raus, zum Beispiel. Also das sind so ganz, ganz verrückte Sachen und die trainieren unter wirklichen Profibedingungen und das ist ja auch für ganz, ganz viele das Sprungbrett dann in die Profiligen, sei es die NFL, sei es die NBA oder irgendwas. Aber es ist so ein kleiner Prozentsatz nur, die das dann auch wirklich schaffen und die anderen werden über dieses Sportsystem oder viele kommen durch dieses Sportsystem überhaupt auf die Uni, haben dann die Möglichkeit, einen Abschluss zu machen. Aber das ist, ich finde das ein sehr, sehr schwieriges System und das ist eine total tolle Dokumentation, Doku, von und mit Johannes Herber, also der ehemals in diesem System auch gespielt hat, bei Michigan State hat er Basketball gespielt, trifft dort seinen alten Head Coach, super cool, kann ich sehr
Packen
empfehlen,
wir auch in die Shownotes.
packen
So.
wir die Shownotes rein
Du
und dann
hast
habe ich
noch ein
noch
Lied mitgebracht.
Und ein Lied habe ich noch mitgebracht, das sage ich jetzt ganz kurz. La Prasbanda und Rocco Schamoni, Der Mond, ein wunderschönes Lied. Und ich würde nur ganz kurz die ersten
Ja,
vier
einen
Zeilen mal
Vorgeschmack wollen wir
vorlesen.
jetzt schon haben. Also singen
Deine.
musst du nicht, aber vielleicht, du fandst
Jetzt
den
wollte
Text,
ich
glaube ich, auch besonders gut, ne?
es gerade ansingen, aber lasse ich. Ich sage nur ganz kurz, es geht los und die Sonne geht auf und die Erde geht unter. Ganz oben steht der Mond und er schaut jeden Tag auf die Erde herunter. Von seinem Blick bleibt nichts verschont. Und dann geht's weiter. Ich finde es einfach sehr, sehr schön, der Mond als der Beobachter von allem, aber komplett unparteiisch und ohne Wertung und ein sehr, sehr schönes Lied.
Und trotzdem mit Blick auf die Fakten, ne? So.
Total, total. Also ein sehr, sehr schönes Lied und kann ich sehr empfehlen. Da steckt viel in diesem Text drin. Der Text ist eigentlich so sehr, sehr einfach geschrieben, aber vielleicht ist das ein Text, den man sich, wenn man auf dem Sofa liegt und mal guckt und drüber nachdenkt, ob man in die richtige Richtung gerade geht und wenn es der letzte Tag wäre, ob
Stimmt.
das
Ja,
alles so
passt
gewesen
gut.
wäre, passt da der Text vielleicht auch ganz gut. Und auch irgendwie schön ich finde diese erste Zeile einfach, die Sonne geht auf und die Erde geht unter. Ja, das ist sehr philosophisch dann.
Naja, und viel doppelt bedeutungsvoll.
Doppeldeutigkeit, auf jeden
Also
Fall, ja.
so, ich höre es mir auf jeden Fall gleich an. Und da hast du mich jetzt echt sehr, sehr neugierig gemacht. Und ich finde, es ist auch eigentlich fast ein schöner Schluss, oder?
Total, total. Und wie du sagst, wir haben ja auch schon wieder ein Stündchen
Über eine
vollgepackt, ne?
Stunde
Über eine
gequatscht.
Stunde vollgepackt, ja. Da kann man.
Genau.
Ja. So, ganz kurz, was steht bei dir an? Bei dir geht's
Bei
jetzt.
mir steht erstmal an, einen Schluck Wasser zu trinken.
Und dann geht's bei dir nochmal weiter nach Norden, ne?
Weiter nach Norden zu den Kieler Sprotten. Ich fahre nach Kiel, Bürgerdialog mit dem mit Hubertus Heil. Er fährt ja immer durch die Lande, das Dialogformat hingehört, geht da immer in eine Town Hall mit allem, was die Entschuldigung, Bürgerinnen und Bürger so interessiert an der Politik für Arbeit und Soziales. Genau, das machen wir schon eine ganze Weile und da ist am Dienstagabend in der Mensa vom Studentenwerk in Kiel Bürgerdialog.
Sehr schön. Bei mir jetzt erstmal weiter mit Vorgesprächen. In der Woche freue ich mich auch drauf, weiter Thema Digitalisierung in der Pflege und generell Digitalisierungsthemen sind gerade wieder angesagt.
Ich freue mich erstmal auf Himmelfahrt, mal irgendwie nach einer Weile wieder dann zu Hause zu sein und bisschen Ruhe, da freue ich mich drauf. Und dann hoffe ich, dass wir ja für diese nächsten Feiertage auch genug Hörstoff hier geliefert haben. Bewertet uns gerne auf allen Kanälen. Wir freuen uns ja wahnsinnig drüber. Wir machen das ja alles, das will ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, wirklich ohne jegliche Unterstützung, Sponsoring, Studio, sonst irgendwie was. Wir machen das aus purer Freude und freuen uns natürlich, wenn es allen oder euch es Spaß macht, vielleicht uns beim gemeinsamen Reden, Denken, was weiß ich, zuzuhören. Ja, da freuen wir uns.
Wir freuen uns. Teilt, liked. Ihr wisst, was man da mal macht mit so einem Podcast, der so nett und schön ist und so sympathisch, ja? Von so zwei am Boden gebliebenen Menschen.
Das hoffen wir ja.
So, Julia, es war
ja
sehr schön wieder. Ich wünsche dir eine gute Zeit in Kiel. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Mach es gut.
Tschüss nach Stuttgart. Mach's
Tschüss.
Martin. Tschüss.